Grüße, Kollegen, miteinander. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich muss mich heute ein bisschen entschuldigen. Meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ein bisschen Schnupfen erwischt. Das ist wieder die klassische Frühlingsverkühlung. Die habe ich da in Ips letzte Woche gespielt. Übrigens, vielen Dank allen tollen Menschen, die in Ips zuschauen waren. Bei der Ipsiade war ein super Auftritt. Ein Haufen Leute bist du deppert. Und da war das Wetter, gell? Es war so schön sonnig, aber dann doch wieder irgendwie ein bisschen ein Lüftchen. Und nach dem Auftritt beim Selfie machen, tue ich normal immer, nach dem Auftritt vor dem Selfie machen, tue ich mal Leibel wechseln. Das ist ein bisschen das verschwitzte Leibel wechseln, aber das habe ich irgendwie vergessen. Dann bin ich da eine Stunde gestanden und da habe ich gemerkt ein bisschen. Und nächsten Tag bin ich heim, dann haben wir noch ein bisschen gezeint. Und da war so ein Wetter, gell? So schon Sonne, aber dann der Wind immer ein bisschen gluspert. Und am nächsten Tag habe ich schon gemerkt, gell? So Schnupfen, so links und ein bisschen die Zunge belegt, gell? Ist ja schon. Ich bin doch nur, ja, doch ein schwaches, ja, schwaches Kindchen, gell, ein bisschen sensibel bin ich da bei dem Wetter, gell, aber wird schon wieder vergehen, gell, so ein Schnupfen gehört dazu, so eine Frühlingsverkühlung. Es wirft natürlich meinen heutigen Tagesplan ein bisschen durch den Wind, weil, heute ist es so, mein Nachbar, der Fritz, hat den 60er, und da war jetzt irgendwie geplant, dass ich den Nachmittag rausgehe und, die Festplatten löschen werde, aber, ja, jetzt weiß ich nicht, weil vielleicht doch noch ein bisschen einen Kamillentee trinken bin draußen, oder so ein Milch mit Rum, ganz was Zartes. Übrigens, Fritz, alles Gute, der 60er, hat einen Geburtstag heute, das ist noch einer vom alten Schlag, der Fritz, gell, das ist so ein Typ. Weißt du, ich tue zum Beispiel um 5 in der Früh, gell, mach ich bei mir regelmäßig das Schlafzimmerfenster zu, weil der da so laut raffelt schon mit dem Hoftrag. Wir hatten schon die Milchmaschine gestartet um 5. Ich lege mir dann noch mal eine Stunde auf die Seiten. Und dann nach dem Stall geht der Futter richten. Dann nach dem Futter richten geht entweder Huf beschlagen oder er geht zu seinem Drittjob. Da ist er nämlich Werklehrer einer Landwirtschaftsschule. Dann kommt er heim irgendwann um 5, über 6, 6 Uhr heim, eilen, dann wieder in den Stall und irgendwann um 3:45 auf Nacht sitzt er mal da beim Kucheltisch zu. Und auf Nacht macht er dann so eine Sitzung, weil er sonst irgendwo alle möglichen Ampeln. Das ist auch so, ich weiß nicht, wie der tut, gell? Das ist so, ja, ein bisschen so ein Viech, weißt du, der hat so Hände, so, ja, keine Hände, der hat eher Brotzen, wie wir sagen, so Brotzen, so Hände, so, die ausschauen, wie wenn jemand ein geschmiedetes, heißes Eisen mit den bloßen Händen angreift. Ja, und die Hände schauen deswegen so aus, weil er einfach heiße, geschmiedete, bloße Eisen ohne Handschuhe angreift, gell, so. Der ist auch so, bin allem arbeiten auf, der ist so, das ist so anstrengend, weißt, wenn wir da gemeinsam schwenden oder was, der ficht da eine faule Wäsch in Schädel den ganzen Tag im Boden drinnen, mittags maximal 20 Minuten Pause im Stehen und auf Nacht, wenn die restlichen Mitglieder da auf alle Vierer daherkrallen, sagt er, ja, das war heute einmal ein schöner Tag, ja? Hat sich wieder einmal gelohnt. Und dann macht sie auch so Geschichten, gell, so. Letztes Jahr kam ich raus zu ihm, dann ist er da, der kommt auf den Stall raus, ist auch grün, blau, violett und da Abschürfungen und dort und da hängt auf und blau und ausgeschaut hat, als wie wenn ihm die Hells Angels durch den Fleischwolf getrieben hätten, so quasi. Ich sage, was ist los? Was hast denn du getan? Ich sage, ja, da hat er am Karlsberger raus beschlagen und das war ein bisschen müde, jetzt hat es ausgeschlagen und hat ihm aber die Blanken drüber rausgedroschen und es ist auch so ein Ding, so ein, ja, einfach eine Maschine, ja. Weil vor ein paar Jahren hat ein paar Kuh in Barmeine gedruckt, hat sie die Rippen abgerissen, hat ein paar Rippen gebrochen, wo jeder ein normaler Mensch um 5, 6 Wochen in den Krankenstand geht, da ist der 3 Tage später wieder auf dem Traktor umgesessen, ja, aber gut, solche Leute brauchst du auch, gell, weil, denkst du, gell, auf der einen Seite gibt's so eine wie ihm, und dann gibt's solche wie mir, die noch 5 Stunden seinen einen Schnupfen haben, aber lieber Fritz, alles Gute zum 60er. Geh noch nicht in die Renten, gell, weil wenn wir die nicht mehr haben auf der Alm, haben wir keinen, der uns die Drecksarbeit erledigt, gell. Ja, was haben wir die Woche so gehabt, alles? Eisheilige ohne Frost. Pflanzen dürfen ins Freie. Nö, mein Elieb, gell, wenn die Pflanzen ins Freie dürfen, aber was tut die jetzt im Freien? Die verdursten momentan aktuell, weil wir haben sie ein bisschen trocken. Wie sie schon, gell? Es ist ein bisschen zach, wenn ich mich so umschaue. Wir haben jetzt letzte Woche noch zweimal so 8-9 Liter geregnet bei uns, aber das ist noch zu wenig. Weil der ganze April war auch sehr trocken. Das Gras ist früher sehr viel höher gewesen um die Zeit. Müssen wir schauen. Also wenn es jetzt nicht weiter mehr einen Regen anstab, dann schaut der erste Schnitt ein bisschen kleber aus. Gestern haben wir auch, gestern war ich draußen im Spital. Und wenn du das anschaust, gell, die Felder, die Wiesen, das schaut aus, als wie so Anfang Juli, wenn es das reingebrennt hat. Müssen wir schauen, gell, auf der Alm, wenn es da so trocken ist, das ist nicht gut fürs Wasser. Ja, zwar gut, einen Regentanz aufschieren, damit unser erster Schnitt gerettet ist. Ist nicht immer einfach mit dem Wetter, gell, aber, ja, wird schon aber werden, hoffentlich, ne. Was haben wir sonst noch gehabt? Wenn wir schon beim Wasser sein, Forscher räumen mit 2-Liter-Regel auf. Weißt du, wegen Trinken, wegen Durst, ne. Also nicht Bier, Schnaps. Also seit Jahren wird uns eingetrichtert, wer gesund leben will, muss mindestens 2 Liter Wasser am Tag trinken, sage ich ja Wasser. Ja. Doch nun zeigt die bislang größte Studie zu diesem Thema, dass diese Empfehlung auf wackeligen Beinen steht. Die aktuelle Empfehlung ist wissenschaftlich nicht fundiert, sagt Studienautor Yosuke Yamada. Ist wahrscheinlich aus Japan. Es gäbe sogar Hinweise darauf, dass die 2-Liter-Regel ursprünglich das Ergebnis erfolgreicher Marketingstrategien großer Getränkehersteller war. Ja, also, falls mir jetzt wer zuhört, gell, 2 Liter Cola, eher nicht ratsam, 2 Liter Fanta, auch nicht gut, 2 Liter Energy Drink, kompletter Blödsinn, hast einen Schuss, ne. Aber 2 Liter Milch, jawohl, da kostet ein neues Satz viel, glaube ich. Trotzdem sollte man ausreichend trinken. Eine Studie zeigt, dass Menschen, die zu wenig Flüssigkeit zu sich nehmen, ein um 20% höheres Risiko haben, verfrüht zu sterben. Der tatsächliche Bedarf hängt aber stark von Alter, körperlicher Aktivität und Umgebung ab. Ja, früher mal war der tatsächliche Bedarf einfach dann trinken, wenn du dann durch hast. Heute musst du so trinken. Ich habe ja mal gelesen, ich glaube, die Studie ist nicht so unrichtig. Pro Kilo Körpergewicht sollte man, was habe ich gesagt, 300 Milliliter Flüssigkeit oder 300 Milliliter. Also ungefähr 100 Kilo Person sollte 3 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen am Tag. 100 Kilo, so ein normaler Mann halt quasi, wenn du 50 Kilo hast, wenn du ein bisschen so ein Flow bist, dann reichen wahrscheinlich 1,5 Liter, aber 100 Kilo, 3 Liter. Ich glaube, das ist so ein Tarif, wo man sagt, ja, da ist keine schlechte Geschichte. Siehst du, 100 Kilo, da fällt mein, ein Altbauer bei uns hat mir gesagt, ein Mann unter 100 Kilo ist ein Krippel. Weiß. Nur so am Rande erwähnt einmal, gell. Städte und Gemeinde haben 2025 ihr Defizit um 25% gesenkt. Ja, das ist super, gell? Gut, wenn die Gemeinden und die Städte mal sparen. Möglich gemacht wurde dies einerseits durch höhere Gebühren und andererseits durch einen deutlichen Rückgang an Investitionen. Beispielsweise im Straßenbau und Gebäudehaltung, aha. Also einerseits haben wir Steuerzahler höhere Gebühren hergeblickt und andererseits haben wir Steuerzahler jetzt dann auch eine desolatere Infrastruktur, es ist echt so, wenn ich mir gewisse Gemeindestraßen anschaue, dann meinst du, du fährst die Rallye Paris-Dakar, was da schlaglich drin sein, haben sie Straßen saniert, ja, mit der Asphaltmaschine, heute können sie mit einem 10-Liter-Eimer, dann tun sie ein bisschen sowas einrühren, die kleinen Löcher, dann geht ein bisschen ausstopfen, dass nicht gar was seine Löcher drin sind, also das ist schon, ich weiß nicht, gell. Ich meine, es geht eine Weile gut, wenn man bei solchen Sachen einspart, aber irgendwann einmal ist da dann alles hin und musst alles umso mehr sanieren haben. Ist erst recht teuer. Gell. Die letzte Matura mit Sonderregel. Jetzt ist es eine schriftliche Matura. Die schriftliche. Aus persönlichen Gründen gucke ich heuer besonders die Dame, während der Junior hat auch Matura bei mir heuer. Gestern Montag hat er schon BWL geschrieben. Heute ist Germany. Also Deutsch, ja. Deutsch hat ein sehr eindeutig mein Talent, deswegen wird es wahrscheinlich auch gut gehen. Ja, das von der Mutter hat er. So, die letzte Matura mit Sonderregeln. Mit einem Dreier bist du durch. Ja. War früher, heißt es in Österreich seit 2020. Für den ersten Corona-Jahrgang wurde damals eine Sonderregelung ins Leben gerufen. Weißt du, das hat man damals, wenn man ja doch die Schüler mehr oder weniger sich selbst überlassen hat in diesen 1, 2, 3 Jahren, hat man das eine Sonderregelung gemacht, dass du auch das Jahreszeugnis ein bisschen einfließen lässt in die Beurteilung. Eine Art Absicherung, die Note im Jahreszeugnis in die Gesamtnote einfließen lässt. Wer also dort einen Dreier hat, dem reichen bei der Matura 30% der Punkte. Bei der mündlichen reicht ein Mitwirken. Diese Sonderregel gilt bei der heurigen Reifeprüfung wohl zum letzten Mal. Laut Lehrervertreter soll die Sonderregelung dazu führen, dass Maturanten teilweise unvorbereitet zu den Prüfungen erschienen sind. Naja, also nichts gegen die Lehrer, die das behaupten, aber ich finde das ehrlich gesagt ein Blödsinn, weil ja, sicher, ja. Es gibt ein paar Fehler, gell. Die berühmten Flaschenköpfe, ja. Die wollst dann sagen, jetzt habe ich einen Dreier, jetzt tue ich nichts mehr. Dann ich weiß nicht, dann haben sie auf Social Media haben einige gepostet, an LAN-Zettel haben sie einige gepostet und so quasi gesagt, ja, das geben sie jetzt dann ab, aber wissen wir nicht, ob die wirklich einen LAN-Zettel abgegeben haben oder war das jetzt nur so ein Schmäh für Social Media? Das kann man heutzutage nicht beurteilen. Nein, und ganz ehrlich, ja, kann schon sein, dass es vielleicht im zweistelligen Bereich ganz Österreich weil ein paar Todeln gegeben haben, die haben gesagt haben, jetzt tue ich mir nichts mehr und jetzt wie ich jetzt schon schöne Kasse gegessen, gell. Ja, aber ich glaube, der Großteil von den Maturantinnen und Maturanten, die lernen eh brav, ne? Und wer macht sich denn schon freiwilliges Maturazeugnis hin? Weil wenn ich jetzt schon einen Dreier habe, dann bin ich jetzt halt deppert und sag mir, jetzt dann ist mir wurscht, wenn ich einen Fleck habe, dann hast du einfach einen Vierer, ja? Und du musst mit deinem Zeugnis die nachher ja irgendwo noch bewerben. Du musst entweder zu einem Job oder du musst heutzutage bei den Unis, weil du teilweise Aufnahmeprüfung oder oft einige brauchen das Zeugnis. Also ganz ehrlich, kaum einer ist so deppert und schlägt sich da freiwillig. Also sie sind eh brav. Muss man schon sagen, die heutigen Jungen sind brav, wenn ich jetzt das beobachte, wie da muss mir in die 90er, was man da. Nein, das dazu hört sich ja nicht. Aber sie müssen es wirklich viel lernen. Sie müssen wirklich viel lernen und. Ja, da haben sie ja die Hingesagt, die vorwissenschaftliche Arbeit ist noch dabei, wo das Ganze haben muss, deine Viechen. Das haben wir ja auch nicht gehabt, früher mal in die Vorkriegszeiten, Vorsteinzeiten. Und ich finde da, wenn du ein gutes Zeugnis hast, dann hast du eh schon bewiesen, dass du eigentlich das ganze Jahr, auch die Jahre zuvor, deine Leistung vollbracht hast. Und deswegen ist es nur fair, wenn du es dann auch ins Maturazeugnis hineinfließt, ja. Weil du nimmst ein bisschen einen Druck weg. Ja, weil, es gibt ja schon Namen, muss man sagen. Ja. Es gibt schon ein paar Nervöseilen. Ich habe das früher auch mal erlebt. Gell. Da hat es oft einen Schüler gegeben, das waren so ein oder zwei Schüler. Und dann haben sie einfach am Tag X ein Blackout. Und gibt's immer, hat es immer wieder Fälle gegeben, dass dann einer durchgeflogen ist in einem Fach, wo er normalerweise sich gespielt hat, aber ist einfach, weil er nervös ist. Da sitzen ein Haufen Leute, ein Haufen Fremde, die schauen dann grantig rein. Und dann fällt da nichts mehr. Und dann steht das Ding, wo sie her und hast dann einen Lehrer, der vielleicht das ein bisschen pingelig sieht. Und dann schaust du, was da wisch, ja. Also ich finde, das ist Blackout, das ist nicht zu unterschätzen. Und ich glaube auch, dass du mit dieser Regel, das beachtet der keiner, aber du motivierst eigentlich die Schüler jetzt dann doppelt, weil wenn der Schüler weiß, ja, er braucht einen Dreier, damit die Matura safe ist, dann geht er während des Schuljahres die Extrameile. Ja, dann macht er eher noch eine Zwischenprüfung und sagt, naja, zwischen 3 und 4, dann machen wir, schauen wir, dass wir den Dreier noch zusammenkriegen. Ja. Aber... Ja, weißt du, ich denke, da dürfte einige strenge Lehrer, die sagen, nein, da muss man schon streng sein, da muss man schon, ja. Auf jeden Fall, allen Maturantinnen und Maturanten, toi, alles Gute. Ich werde es da schön schaffen, ja. Arbeitslosigkeit steigt, vor allem bei Frauen. Die Lage am österreichischen Arbeitsmarkt bleibt angespannt. Ende April waren 398.342 Menschen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von 1,5% gegenüber dem Vorjahresmonat. Während der Bau rückläufige Arbeitslosenzahlen aufweist, also der Bau, und sich die Industriearbeitslosigkeit stabilisiert hat, steigt die Arbeitslosigkeit im Handel und im Gesundheitswesen und Sozialwesen. Also in zwei Bereichen, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind. Es ist noch gar nicht so lange her gewesen, da haben so Politiker aus einer Wirtschaftspartei, ja, wie sagt man das so schön, gell? Ich habe gesagt, die Frauen müssen aus der Teilzeit raus, die müssen Vollzeit arbeiten. Man ist da fast ein bisschen als faul bezeichnet worden, als Frau, oder wenn man sagt, man will Teilzeit arbeiten, wenn man auch zu Hause auf die Kinder ein bisschen schauen will und ja. Jetzt stütze ich heraus, ne, mit so mehr Arbeitslosigkeit, genau in den Bereichen Handel. Ich habe gerade ein paar Wochen mitgekriegt, dann im Spital draußen, und eine junge Dame gefragt bei einem Supermarkt um einen Job, Vollzeit. Und haben sie aber gesagt, nein, sie nehmen, wenn überhaupt, dann nur Teilzeitarbeitskräfte. Ne? Das ist auch Gesundheits- und Sozialwesen, ne? Auch Arbeitslosigkeit angestiegen. Das ist auch interessant, gell? Da spart man die ganze Zeit genau im Gesundheits- und Sozialwesen und dann wundert man sich, dass da die Arbeitslosenquoten in die Höhe gehen. Ja? Das ist schon ein Rätsel, gell? Aber wir werden schon wissen, was er tun, die Politiker. Der August Wöginger weiß auch, was er tut, ja? In Zukunft. Er ist auf jeden Fall nicht mehr Clubobmann, weil der August Wöginger haben wir jetzt schon ein paar Mal im Podcast zum Thema gehabt, der ÖVP-Clubobmann, Da ist am Montag in Linz wegen Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen worden und als ÖVP-Clubchef zurückgetreten. Schuldsprüche gab es auch für zwei mitangeklagte Finanzbeamte. Alle drei erhielten, nicht rechtskräftig natürlich, 7 Monate Haft bedingt sowie unbedingte Geldstrafen. Bei dem Prozess ging es in 14 Prozesstagen um den Vorwurf, dass im Jahr 2017 einem ÖVP-Bürgermeister aus parteipolitischen Motiven der Vorstandsposten im Finanzamt Braunau zugeschanzt wurde. Böginger wurde zur Last gelegt, mit Hilfe des damaligen Generalsekretärs und Kabinettschefs im Finanzministerium Thomas Schmidt. Thomas Schmidt, das ist der eine da, der Freund von dem ehemaligen Hochpolitiker, der was da so, wie sagt man da, berühmt worden ist mit Chatnachrichten, wo auch sehr pikante Chats aufgetaucht sind mit Fotos. Auf jeden Fall Einfluss auf den Besetzungsprozess genommen haben, vom der angeblich. Ne? 7 Monate bedingte Haft und 42.000 Euro Strafe für Böginger. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil er Berufung einlegt. Das ist klar, gell? Berufung. Ich weiß nicht, was ist denn das eigentlich für Maude, das mit dieser Berufung einlegen? Jetzt hat eh ein Gericht eh alles durchgekaut. In dem Fall glaube ich schon zweimal, weil da haben sie die Version haben sie aufgelegt. Ne? Die haben eh alles schon durchgeklaubt. Dann musst du wieder Berufung einlegen, ja, weil der eine da und Dings. Warum kann man nicht einmal ein Urteil akzeptieren und sagen, ja, okay, ich habe Scheiße gebaut, ja. Aber, was sind denn bitte für Sorgen wird von Böginger? 7 Monate bedingt, das ist ja nichts. Na, 42.000 Euro, das spürt der ja nicht einmal in der Göttersche. Das ist ja geil aufs Konto, ja, denkt er sich, ja, ist halt ein bisschen, einmal gut essen gespart, ne. Ich bin einfach dafür, dass verurteilte Politiker, dass die Sozialdienst machen. Nichts bedient, nichts Geldstrafe, das tut dir nicht weh. Aber wenn so ein Kollege einmal ein paar Monate Sozialdienst macht, einmal einiges Urteil sein, einmal ein bisschen mit den alten Leuten spazieren gehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die da jetzt eine Facharbeit machen müssen, aber es gibt genug zu tun, wo man sagt, da braucht man Helfer. Einmal helfen, beim Wenden oder so irgendwas, oder putzen, ja. Oder außen auf die Straßen, Müll zusammenklammern, mal da, Asphalt, Asphinag einmal außen, da bei der Seite einmal ein bisschen durchklammern, mit einem orangen Westerlein, mit einem Müllsackerlein. Ja, das war mir Abschreckung, weil wenn du halt als Politiker weißt, wenn ich einen Blödsinn mache und wenn ich verurteilt wäre, dann stehe ich draußen auf der Straße, und dann fotografieren sie mich alle. Das ist eine abschreckende Wirkung, aber nicht eine bedingte Strafe mit 40.000 Euro, die haben wir da auf, ja. Und dann ist Krankenhaus einmal putzen gehen, durchwischen einmal, außer die Fliesen bauen, weil die haben gut gearbeitet. Da waren wir froh über einen Politiker, der ein bisschen sauber macht, ja, aber da taten sie ein bisschen eine Erdung im Leben auch finden, die Kollegen, weil dann wüssten sie vielleicht wieder, wie man richtig Politik macht, wie sich das Leben als sogenannter Normalsterblicher auch anfühlt. Aber es ist, ich habe das eh schon einmal erwähnt, es ist so, bei anderen Parteien auch relativ ruhig zu dem Thema, weil, ja, wie sagt man das jetzt dann, ohne dass ich jetzt selber Probleme kriege? Aber man weiß ja eh, dass wenn man Freunde hat, irgendwo in Parteien, dass man sich bei einigen Bereichen bei der Berufswahl ein bisschen leichter tut. Das ist quasi, ja, Vitamin B ist ja bei uns, das ist ja früher mal immer ein Kavaliersdelikt. Es ist eh gut, wenn einmal Gericht sagt, ja, so ist es nicht in Ordnung. Und wenn es ein objektives Verfahren gibt, wo man Leute sucht für einen Job, dann sollten auch die Besten genommen werden und nicht die besten Freunde haben. Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das in Zukunft besser werden wird. Man wird es halt einfach ein bisschen leiser machen. Man wird es ein bisschen dezenter machen, aber die Kollegen haben es ja damals, die waren ja sehr selbstbewusst, was man immer so mitkriegt hat. Aber das mit diesem, wie sag mal da, Postenschachen, ich habe das ja schon einmal in einer Gemeinde, den Namen ich nicht nennen möchte, auch schon vor längerer Zeit. Das ist jetzt schon, was ist das jetzt am Jahr? Nicht ganz 20 Jahre, habe ich auch schon einmal erlebt. Da ist es darum gegangen, da sind zwei Gemeindearbeiter ausgeschrieben gewesen, zwei Posten für die Gemeindearbeiter, was die was normale handwerkliche Tätigkeiten machen. Was da schon für ein Theater gemacht worden ist, da haben drei Parteien haben herumgestritten, wer jetzt die zwei sein werden, die was den Job kriegen. Der eine, nein, den nehmen wir nicht, weil der ist von der Partei und der, nein, der wird ja die, allein bei den Gemeindearbeitern ist schon so mal geraten worden, denke ich mal. Kannst du dir vorstellen, was ist noch so ist, wo es mir gar nicht mitkriegen, wo es unter den Teppich drinnen läuft, ne? So gefährlich sind Erdbeeren aus Spanien. Erdbeeren sind schwere Kost für die Erde, denn die Früchte sind durstig und ihre Anbaugebiete im Süden Spaniens trocken. Neben den Emissionen, die durch den Transport der Erdbeeren Erdbeeren aus, nicht Erdbeeren, Erdbeeren aus Spanien freigesetzt werden, ist vor allem der hohe Wasserverbrauch beim Anbau der Früchte problematisch. Die meisten Erdbeeren, die momentan in den deutschen Supermarktregalen liegen, auch in österreichischen, und das lässt in der deutschen Aussage geklappt, kommen aus der wasserarmen Provinz Huelva in Spanien. Dort werden die Früchte in riesigen Monokulturen angebaut. Ein Plastikplanentunnel reiht sich dabei unter enormen Wasserverbrauch und intensiven Düngeeinsatz an den anderen. Für die Herstellung eines Kilos Erdbeeren benötigt man im Durchschnitt etwa 300 Liter Wasser. Da ja letzte Woche das mit dem Rindfleisch, mit dem Wasser, ich würde nicht sagen, dass ich es aufgeplattelt habe, aber die Meinung vertreten, dass diese Statistik mit dem Wasserverbrauch fürs Rindfleisch ein Blödsinn ist, bin ich ja immer noch. Aber das ist ja nachweisbar, dass man wirklich da 300 Liter Wasser braucht, weil du musst ja fest gierst und so. Und da hinten in Spanien. Aber lesen wir weiter. Die Erdbeerplantagen liegen rund um den Nationalpark Coto del Donana, der Weltnaturerbe, Biosphärenreservat und eines der wichtigsten Feuchtgebiete Spaniens ist. Die Erdbeeren werden dort zu einem hohen Preis angebaut. Auf illegalen Anbauflächen wachsen Erdbeeren, aber auch Tomaten, Zucchini und Paprika. Das Wasser für die durstige Früchte stammt häufig aus illegalen Bohrungen. Über 1000 illegale Brunnen soll es allein in Huelva geben. Wenn ich mir darauf denke, was wir auf eine Auflage erfüllen müssen, ja, und da wird halt einfach für den europäischen und für den Weltmarkt auf Teufel komm raus angebaut und gebohrt und angepflanzt. Das hat fatale Folgen für die Umwelt. Der Anbau gräbt der Donana das Grundwasser ab. Offiziell gilt die Grundwasserschicht als übernutzt. Der Grundwasserspiegel sank von 5 bis 7 Metern in den 80er Jahren auf heute 30 bis 40 Meter. Das ist aber, wenn wir jetzt nur 5 rechnen, von 5 auf 3, das sind ja 25 bis 30 Meter. Das ist schon relativ weit unten. Halleluja. Das führt zu Dürren und Wasserknappheit bei der Bevölkerung. Ein Bericht zeigt auf, dass auf mehr als 1300 Hektar ca. 35.000 Tonnen Beeren illegal angebaut und bewässert werden. 35.000 Tonnen Beeren. Diese Betriebe sollen längst geschlossen werden. So sieht es das mittlerweile 10 Jahre alte Gesetz der Erdbeerplan vor. Ein weiteres Problem der Erdbeeren aus Spanien ist natürlich auch die hohe Pestizidbelastung. Die spritzen sie ja nieder. Also das ist ja, da brauche ich auch gar nicht schimpfen über die südamerikanischen Getreide und so, was die nicht spritzen, weil die Spanier, die spritzen schon auch gescheit rein. Ökotest hat 2023 zum Start in die Erdbeersaison Erdbeeren aus großen Supermärkten und Biomärkten ins Labor geschickt. Dort wurde zum einen ein umfangreiches Pestizid-Screening durchgeführt, zum anderen schaute Ökotest bei den ökologischen und sozialen Bedingungen genauer hin und nahm Pestizidmanagement, Bewässerungsstrategie und die Lieferkette unter die Lupe. Auffällig, einige Erdbeeren im Test enthalten ganze Pestizid-Cocktails. Das ist ja oft mit gleich oft mit den Shrimps und mit dem Lachs, was du oft hörst, was du meinst, du isst eigentlich was Gesundes. Und in Wirklichkeit hast du die Spritzmittel noch da rein. Also wenigstens gut waschen das Grafe. Oder aufkochen, oder keine Ahnung, was man da. Trotz Lieferkettengesetz leben und arbeiten Arbeiterinnen und Arbeiter in Spanien unter Menschen unwürdigen Bedingungen und arbeiten deutlich mehr, als im Arbeitsvertrag eigentlich steht. Wir arbeiten mehr, bis zu 70 Stunden pro Woche. Bezahlt werden aber nur 40, von Montag bis Freitag, Samstag und Sonntag, und Überstunden werden nicht abgerechnet, sagt Said, Name geändert, in einem Beitrag der Tagesschau von 2023. Etwa 5000 Menschen leben in der Region Almería in Slums ohne fließend Wasser. Dafür wird es wohl halt in die Erdbeeren eingespritzt. Ne? Im April sind Erdbeeren aus Italien meist etwas nachhaltiger als aus Spanien, vor allem wegen kürzeren Transportwegen und teilweise wegen geringeren Wasserstress im Anbau. Also, hab's gehört, beim Einkaufen lieber die italienischen Sachen kaufen als die spanischen. Italiener sind uns ja klein, mal, gell? Schau, wenn wir da schon bei der Landwirtschaft sind, 10 Jahre nach Ende der Milchquote, das sind die Auswirkungen. Da habe ich ein bisschen einen Bericht aus der Bauernzeitung, die oft ein bisschen andere Sicht hat wie ich, gell? Aber seit dem Ende der Milchquote, habe ich das, glaube ich, mal kurz angeschlagen, gell? Die früher mal haben wir ja Milchkontingente gehabt als Milchbauer, da hast du müssen was zahlen, dass du ein Kontingent kriegst, dass du die quasi einkaufen müssen und diese Menge, was du Kontingent gehabt hast, hast du liefern dürfen und für das hast du noch der Bezahlung gekriegt und dann haben sie es im Jahr 2015, und dann war das nicht 2013 schon, seit dem Ende der Milchquote, mir kommt vor, 2013 haben wir ja schon liefern dürfen, auf Teufel kommen aus, aber ich habe ja 2015 schon aufgehört gehabt. Auf jeden Fall, Oder 24. Ist ja wurscht, auf jeden Fall hat man das Kontingent dann aufgelassen. Dann hat man gesagt, na, das zählt nicht mehr, was du früher in die eingekauft hast. Jetzt kann jeder liefern, so viel wie. Ich habe damals das ein bisschen skeptisch gesagt und ich habe dann oft schon gesagt, ja, wenn wir dann zu Milch haben, sagen sie, nein, bei uns sind die Flächen der begrenzende Faktor. Es wird bei uns keiner mehr Milch produzieren, weil heute nicht mehr Futter. Ja, denkste. Auf jeden Fall schreibt da die Zahl. Also, was habe ich gesagt? Seit dem Ende der Milchquote im Jahr 2015 ist die Milchproduktion in der EU demnach bis 2024 um rund 7% gestiegen. Ist gestiegen, obwohl das Kontingent voll ist und es haben ja Bauern aufgehört. Die Zahl der milchliefernden Betriebe sank. Gesagt. Gleichzeitig stiegen die durchschnittlichen Anlieferungsmengen pro Milchbetrieb. Das heißt, so Bauern wie wir haben ja aufgehört, weil es einfach mit den Preisen einmal zusammengegangen ist. Das ist ja der Milchpreis, euer geklatscht, dass du gedacht hast, was ist denn jetzt los? Aber gleichzeitig haben dann einige Bauern ein bisschen die Bewirtschaftung intensiviert und quasi die Lieferung erhöht. Wir haben ja, ich weiß ja noch, es hat sich dann die letzten 40 Jahre schon sehr viel getan, auch bei der Milchleistung von den Kühen. Weiß ich noch, in den 90er Jahren haben wir geredet, boah, da gibt's Kühe mit 8000 Liter Stalldurchschnitt. Ja, wahnsinnig, 8000 Liter, so viel. Wir haben da, glaube ich, 5000 Liter gehabt seinerzeit in den 90er Jahren noch. Und wenn du heute 8000 Liter hast, dann schauen sie dir bei Molkerei Skifahren, fragen sie, was ist los mit dir, ha? Was du nicht schon geführt hat oder was? Also heute ist eher üblich, dass du 10.000 Liter Stalldurchschnitt hast, eher 11, 12 war gut, ne? Auch die Zahl der Verarbeitungsbetriebe ist in den drei Ländern zurückgegangen. Allerdings führte das Quotenende in Deutschland zunächst zu einem kurzfristigen Anstieg der Molkereiunternehmen. Und wir können befreien, in Deutschland haben sie oft ein bisschen mehr als in Österreich. Unterschiede zeigen sich auch bei der Bündelung in Erzeugerorganisationen. So haben sich in Deutschland und Frankreich seit 2015 verstärkt Erzeugerorganisationen etabliert, während in Österreich die Genossenschaftsstruktur weiterhin die zentrale Rolle spielt. Das Auslaufen der Milchquote hat in Österreich den Experten zufolge einen Einbruch der Erzeugerpreise zufolge. Ja, nona. Es kam zu vermehrten Betriebsaufgaben, Molkereischließungen sowie Anpassungen der Handelsströme. Viele dieser Entwicklungen sind jedoch laut Bericht eher auf den allgemeinen Strukturwandel im ländlichen Bereich seit dem EU-Beitritt im Jahr 1995 zurückzuführen. Na, finde ich nicht. Weil es war einfach so die Regelung damals, dass so kleine Bauern wie ich, ja, für uns hat sich einfach dann mal ausgezahlt und das war einfach dann ausschlaggebende Grund, dass wir mit Milchliefern aufgehört haben und das hat nichts mit 1995 zu tun gehabt. Also vielleicht im weiteren Sinne, aber ja, werden mir jetzt einige Milchbauern natürlich auch jetzt anschimpfen, weil sie sagen, nein, das war schon gut, weil sie können jetzt mehr liefern, aber andererseits für so kleine Bauern wie uns war es nicht so gut. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt mit der Mutterkuhhaltung auch sehr zufrieden, ja. Im Jahr 2015 zählte Österreich insgesamt 29.124 milchliefernde Betriebe. 2024 waren es nur noch 21.557, also knapp 8.000 Milchbetriebe sind jetzt weniger geworden. In den letzten drei Jahrzehnten haben fast drei Viertel der Milchviehbetriebe aufgegeben. Im Jahr 1995 waren es noch 83.793 gewesen. Das musst du dir mal vorstellen. Knapp 83.000 zu 21. Ein Viertel ist noch übrig geblieben. Ein Viertel. Innerhalb von 30 Jahren. Ist brutal, ne? So, Fußball. Machen wir einen Sport noch. Ich bin eingeknickt. Ich muss mich selber schimpfen, aber was soll ich denn tun? Jetzt habe ich in den letzten Jahren oder letzten Wochen auf Canal Plus geschimpft. Der Canal Plus hat jetzt ein Champions League, das wichtigste Mittwochsmatch gekriegt und Donnerstag haben sie auch ein wichtiges Match. Jetzt habe ich mich schon so geärgert, das letzte Mal ist Bayern-Match haben wir nicht gesehen und jetzt sind wir schon wieder. Mittwoch jetzt wieder, Bayern gegen Paris. Und dann hat man ja gelesen oder gehört, dass Canal Plus jetzt auch in Zukunft die ganzen Champions-League-Spiele kriegen, die guten und da und jetzt habe ich das scheiß Abo habe ich wieder. Ah, auf der einen Seite zieht es mir an, aber was willst du machen? Ich weiß nicht, im Herbst interessiert mich die Champions-League nicht, aber gerade jetzt mal spannend ist, jetzt haben wir das scheiß Abo abgeschlossen, jetzt haben wir insgesamt schon Sky. Wie Starzen haben wir jetzt noch, das dürfte können dazu noch, Halleluja. Ja, du bist quasi in einem Kreisel drinnen, gell, aber was müssen, ja, zipft mehr auf der Seite an, aber zumindest kann ich es dann Bayern anschauen. Österreichische Bundesliga, die läuft wenigstens noch auf Sky. Ich glaube, das wird das einzige bleiben, was Sky noch hat in Zukunft. Siehst du, bei Sky muss der mir anrufen, weil was finden die auf? Die haben jetzt bald die Champions League verloren. Ja, Österreich, gell? Ja, jetzt wird es ein bisschen spannend. Der WAC, mein Herzensverein, wo ich vorher gesehen habe, gesagt habe, der WAC wird Meister. Ein Jahr später wird man ein bisschen genügsamer. Ein Jahr später sage ich, ja, der WAC wird nicht absteigen. Jetzt haben sie noch die Kurven gekreuzt. Also, ich sehe noch nicht, gell. Zwei Runden sind noch. Und sie sind jetzt zwei Punkte vom letzten. Aber irgendwie, gell, der neue Trainer, der Silberberger, hat, glaube ich, ein bisschen das Ruder um der Riesen. Es ist recht spannend, gell. Jetzt ist der Fußball, wir haben eine, unten seine Sechse. Oben Sechse, unten Sechse in der Liga. Und da kämpfen noch Fünfer gegen den Abstieg. Also, einerseits natürlich für die Vereine nicht gut, wenn du bis zum Schluss so zittern musst. Für die Spannung ist es natürlich gut. Oben ist natürlich auch spannend. LASK hat gestern gewonnen in den Rapid. So wie es ausschaut. Auch wenn das jetzt meine steirischen Freunde nicht gern hören, aber das Momentum spricht eher für den LASK. Kühlbauer wahrscheinlich der beste Trainer, der momentan in Österreich ist. Ich glaube, für den Kühlbauer wird es Zeit, dass er sich im Sommer, ja, einen Job in den nationalen Bereich sucht. Ich glaube, der hat schon das Zeug, dass irgendwo in Deutschland oder in, ja, Spanien vielleicht nicht, aber ich glaube, in Deutschland kennt er sich schon gut durchsetzen. Ein guter Trainer. Und LASK hat einfach da die beste Offensive, da mit dem Kalajdzic, mit dem Uso, mit dem Altenete, der mit den anderen, ne? Horvath hinten. Der Kalajdzic überhaupt, gell? Das ist, glaube ich, momentan der beste Stürmer, den wir in Österreich haben. Der ist auch besser als der Nautovic. Ja. Wird noch spannend, nächsten zwei Runden. Aber wie gesagt, jetzt werden wir schauen. Und mir die Nosen durchputzen, ein bisschen inhalieren. Und dann geht's an Fritzhause Geburtstag feiern. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Vierdenk.